Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.
Montag, 27. Januar. Chemie kennt keine Liga. Diesmal ohne Julius Lykwas am Mikrofon, der im Urlaub ist. Wir richten schöne Grüße aus. Dafür mit mir, Fabian Wölfling, Sportchef der Mitteldeutschen Zeitung. Und heute mit dabei ist Christopher Kitsche.
Ja, moin auch von meiner Seite.
Es ist quasi die erste reguläre Folge des Jahres. Wir haben schon eine ganz tolle, ausführliche mit Trainer Marc Zimmermann aufgenommen. Gerne nochmal reinhören. Geht um Fußball, aber auch um die Schönheiten des Reisens und Metalmusik. Ja, was haben wir heute vor? Wir sprechen kurz nochmal über das Landespokalspiel gegen Döhlau, das der HFC am vergangenen Freitag abgehalten hat. Heute ist Montag vor dem Plauenspiel. Das ist dann morgen Abend und findet auch statt, wie wir jetzt inzwischen wissen. Das ist auch schön. Darüber werden wir natürlich sprechen. So, gucken uns ein bisschen die Offensive an des HFC, bei der es ja einige Veränderungen gegeben hat im Winter. Werde noch einen kleinen Ausflug zur Ebene des Verbandes, zum NOFV machen und dann haben wir am Ende noch eine kleine Schnelldurchlaufrunde geplant, weil es ist so viel aufgelaufen über die Winterpause, was wir noch kurz zumindest thematisieren wollen und dann haben wir, glaube ich, auch die Lage allumfassend erörtert. Chris, du warst am Freitag gegen Döhlau im Stadion, hast ein 7:0 gesehen, der HFC ist unaufhaltsam, können wir das festhalten?
Mit kleinen Abstrichen vielleicht. Also erstmal muss ich ja sagen, mein Tipp ist knapp daneben gegangen. Also ich habe auch ein 6:0 oben auf der Tribüne getippt.
Pessimist ja dann, quasi.
Ja, wenn man das so sagen will. Also ich war ja dann am Ende ein 7:0. Naja, was lässt sich über so ein Pokalspiel sagen? Zweiklassenunterschied, Verbandsliga, Regionalliga. Da ist der reine sportliche Erkenntnisgewinn natürlich so ein bisschen überschaubar. Aber da war doch ein paar Dinge lassen sich da natürlich doch rausziehen. Also zum Beispiel eine zentrale Forderung von Marc Zimmermann war ja in der Vorbereitung, es soll schneller Richtung Tor gehen, da soll mehr Zug da sein, da soll es nicht so kompliziert laufen. Und das hat man ja dann doch auch gesehen, gerade auch Beispiel erstes Tor, Halili nimmt sich einfach mal den Ball, zieht aus 30 Metern ab. Und dann,
wunderschönes Tor, genau. Falls es nicht gesehen ist, gerne mal reinschauen. Bei genau. MZ.de, wir haben es nämlich übertragen, kleiner Nebenaspekt.
Ja, und ja, auch wie gespielt wurde eben, man hat immer versucht über Hartmann, über rechts außen, Pollard hat links außen gespielt, Zugang, dass man da schnell in die Box kommt, also Eschel, Manese Eschel, der zweite Zugang, den hat man da immer gesucht. Also da konnte man auch so ein bisschen rauslesen, wie soll das jetzt in der Offensive laufen, wie soll das funktionieren. Ja, also mit Abstrichen hat das schon ganz gut geklappt, also 4:0 zur Pause, also da waren erstmal alle recht zufrieden. Zweite Halbzeit ist dann vielleicht ein bisschen ausgeklungen. Aber ja, 7:0 standesgemäß.
Da kann man nicht meckern. Ne? Ich erinnere mich an Landespokalspiele gegen Landesklasse-Teams aus Halle. Die sind nur 4:0 ausgegangen. Also
ich glaube, ESG damals war sogar nur 3:0. Ja, ja, das.
Es kann auch zäher ablaufen, so ein Spiel. Und ja, ist aber natürlich irgendwie Lokalpokalspiel, aber gleichzeitig auch Generalprobe gewesen. Wo wir ja als Journalisten, aber ich glaube auch der HFC-Fan an sich sehr gespannt drauf geguckt hat, ist, wen stellt der Marc Zimmermann da in die Offensive auf? Weil bekanntlich im Winter hat sich was getan beim HFC. Es sind zwei neue Offensivspieler gekommen. Doch auch ein bisschen überraschend. Sead Polat war nicht überraschend, das deutete sich ja über Wochen an. Aber dann kam auf einmal auch noch Manasse Eschel als neuer Mittelstürmer dazu. Und jetzt hat man auf einmal zwei Optionen mehr in der Offensive, wo ja auch Jonas Niedfeld sich jetzt langsam wieder zurückmeldet. Heißt, wir haben jetzt fast sowas wie ein Überangebot, wie wir festgestellt haben. Chris, sag doch mal, wie hat Zimmermann am Freitag gegen Döhlau spielen lassen und wie gestaltet sich die Situation in der Offensive für dich?
Ja, genau. Also Hartmann hat über rechts gespielt. Dann hattest du Friedrich zentral offensiv, links Pollard und wie gesagt Eschel, Manese Eschel ganz vorne drin. Er hat allerdings gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein direkter Fingerzeig für Plauen. Eschel und Pollard, da will man eben schauen, dass die sich so schnellstmöglich noch in der Mannschaft einfinden. Also deshalb hat man die starten lassen. Ja, ich muss sagen, Pollard habe ich vielleicht noch ein bisschen auffälliger erwartet. Also klar, er hat es immer im 1 gegen 1 versucht, hat jetzt noch nicht immer ganz geklappt, aber ja, waren auf jeden Fall gute Ansätze erkennbar. Eschel hat sein Tor gemacht. Ja, wurde oft mit dem Rücken zum Tor angespielt, hat versucht, die Bälle festzumachen, dann weiterzuleiten, das war ja so der Plan. Manchmal noch ein bisschen so auf die Foulkarte gegangen, hat er dann auch nicht immer bekommen. Aber ja, Marc Zimmermann hat gesagt, das war auf jeden Fall ein ganz guter Anfang von den beiden.
Ich denke, man kann festhalten, es sind so zwei Baustellen, die wir auch immer mal im Pod angesprochen haben, so ein bisschen gefüllt worden mit den Transfers, zumindest der Versuch. Wir haben ja gesagt, so auf dem Flügel so ein 1-gegen-1-Spieler, der da mal was ausbricht, wenn es irgendwie fest ist, den haben wir nicht so wirklich. Das soll jetzt, glaube ich, Serhat Polat sein, nach allem, was man bisher von ihm gehört hat. Und so den ersten Eindrücken ist er auch einer, der immer in die 1-gegen-1-Situation geht. Und Manasseh Eschel ist natürlich ein klassischer, ja, wie würde man sagen, Strafraumspieler. Also so sieht er sich auch selber. Wir haben ja mit ihm schon gesprochen letzte Woche. Es also bringt Körper mit, den schiebt man nicht so leicht weg. Wir haben ja immer darüber gesprochen, ist Akono das eher nicht? Das ist nicht so sein Spiel. Eschel sagt ganz klar, stell mich in die Box, ich hau da meinen Körper rein und köpfe dann auch mal gerne ein Tor rein. Ist jetzt auch nochmal so ein bisschen, will jetzt nicht sagen Übergangslösung, aber wahrscheinlich schon so eine Idee. Wir wissen noch nicht genau, wann und wie Jonas Nietfeld zurückkommt, auch wenn da jetzt, wie gesagt, wirklich die Zeichen ganz gut stehen. Da ist jetzt auch wieder Mannschaftstraining und alles. Aber da wir jetzt ja nun sehr viele wichtige Spiele für den HFC vor der Brust haben, war so die Idee, wir holen uns noch einen klassischen Mittelstürmer mit dazu. Und ja, das scheint ja jetzt zumindest gegen Döler so in Ansätzen schon mal erkennbar zu sein, dass es auch jetzt nicht unsinnig war, was man da gemacht hat. Ne?
Ja, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Also ich weiß nicht, Daniel Mayer hat es, glaube ich, auch gesagt, Marc Zimmermann, es sind nur noch 16 Spiele. Das ist jetzt nicht so, dass du dieses Überangebot, das du da jetzt von der Quantität hast, dass du das eine gesamte Saison moderieren musst. Also die können dir kurzfristig weiterhelfen. Darfst natürlich jetzt nicht erwarten, dass das die absoluten Unterschiedsspieler sind. Also du verstärkst dich dadurch schon in der Breite. Ja, und da hast du eben Qualitäten angesprochen, die Präsenz in der Box, die bringt Eschel mit. Bei Nietfeld haben wir natürlich das Fragezeichen, wie schnell kommt er dann zurück? Akono weiß man auch nicht. Wird er jetzt da noch ganz vorne gesehen? Anthony Rotschen immer wieder verletzt.
Großes Fragezeichen.
Genau, also man sieht an den Fragezeichen, also dass die Transfers durchaus da Sinn machen. Und Daniel Mayer hat ja auch anklingen lassen, Stichwort Kader, Hygiene, hat er da durchaus mal auch mit der Mannschaft gesprochen oder mit Niklas Landgraf, dem Kapitän. Wie sieht er das? Und ja, da war ja der Tenor, ja, lieber spielen wir da oben mit und als, ja.
Haben zwei
als,
Unzufriedene auf der genau. Tribüne, als dass alle unzufrieden sind, weil Lok uns davon läuft. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Oder?
So ist es. Und ich sag mal, finanziell wissen wir ja auch, der HFC macht da keine verrückten Sachen. Also ich glaube, da hat man sich jetzt auch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Das war dann doch noch machbar, ja.
Ja, gerade bei Eschel war ja zu hören, der hat auch eine Abfindung von Altlinike bekommen. Die wollten den anscheinend unbedingt loswerden. Warum auch immer, weil er hat ja schon gezeigt, dass er in der Regionalliga seine Tore macht und soll dann wohl dem HFC auch entgegengekommen sein und hat auch nur einen Halbjahresvertrag. Das heißt, das Risiko ist da wirklich für den HFC relativ überschaubar. Für mich eigentlich ein No-Brainer, wenn man das alles mit einbezieht, warum den dann nicht mit reinschmeißen. Aber wenn man jetzt drauf guckt, wir haben es mal zusammengezählt und da ist jetzt die neueste Verpflichtung Emilio Stobbe, das kam ja gestern noch, also gestern am Sonntag, dass der das Talent, das da beim Halb-Plus-Cup ordentlich Tore genetzt hat, jetzt auch einen Profivertrag hat, aber der soll ja, so war es jetzt rauszulesen, trotzdem erstmal in der U19 weiterspielen. Also den nicht mit eingerechnet und Marvin Avour, das andere Talent, der sich leider wieder im Knie verletzt hat, auch nicht mit eingerechnet, sind wir trotzdem bei 12 Offensivspielern, für dann letztendlich nach dem System, was der HFC jetzt gerade eigentlich gängig spielen lässt, nur 4 Positionen. Das ist schon Qual der Wahl, kann man, glaube ich, nicht besser definieren, oder?
Oder wie Zimmermann es ausdrückt, also es wird Härtefälle geben, das ist klar. Die Härtefälle hast du jetzt schon am Freitag gesehen, also Joscha Wosch, Luka Vujanic standen nicht mal im Kader, also für die wird es umso härter. Also das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, die Folge, die man dadurch jetzt hat, dass diese jungen Spieler es noch viel, viel schwieriger, schwerer haben werden. Ja, aber man muss eben auch sagen, Wosch hat das Tor gegen Altlinike gemacht, aber sonst, ja, immer wenn er reingekommen ist, hat er vielleicht, ja, jetzt nicht immer so dann den Effekt gehabt, den man sich dann vielleicht auch erhofft hat. Luka Vujanic, ja, auch noch, braucht auch noch Anlaufzeit. Also, ja, ist, du willst aufsteigen, ist brutal für die beiden, aber ja, könnte schwer werden.
Ja, bei Vujanic könnte ich mir jetzt auch vorstellen, Transferfenster ist ja noch knapp eine Woche geöffnet. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Leihe. Ich glaube, das wäre ganz gut, weil das Talent ist ja auch immer zu sehen, hat er ja gerade in Testspielen und Pokalspielen, in Landespokalspielen gezeigt. Aber wenn der jetzt ein Jahr, halbes Jahr nur auf der Tribüne sitzt, ist, glaube ich, auch keinem geholfen. Aber das ist jetzt nicht für uns zu entscheiden. Ich denke, insgesamt kann man aber sagen, ist auch gut, glaube ich, einfach nochmal so einen Punch vielleicht jetzt von der Bank zu bringen, weil das hat ja auch in der Hinrunde gerade offensiv auch öfters mal gefehlt, wo man das Gefühl hatte, ja, da ist jetzt irgendwie auch keiner mehr, der jetzt nochmal so richtig, wo du denkst, ja, der zündet jetzt nochmal was an. Jetzt hat man gegen Döler ja zum Beispiel Richardson von der Bank bringen können. Das ist schon nochmal was anderes einfach. Und ich glaube, das kann nochmal sehr weiterhelfen. Offensivkraft ist hoffentlich auch was der HFC morgen Abend, also morgen Dienstagabend, 19 Uhr in Plauen auf den Platz bringt. MZ überträgt das Spiel, das erste Spiel des Jahres, was ja eigentlich vor der Weihnachtspause noch hätte stattfinden sollen. Dann wegen Unbespielbarkeit des Platzes, wie es so schön heißt, ausfiel. Jetzt ganz aktuell haben wir nochmal die Bestätigung uns eingeholt vom HFC. Es wird auf jeden Fall gespielt, wann immer ihr den Podcast hört. Also ihr könnt euch schon mal das Bier kalt stellen. Ja, was haben wir denn von Plauen zu erwarten? Hinspiel war ja nur ein 1:1 zu Hause gegen den Aufsteiger, sehr enttäuschend. Man erinnert sich vielleicht noch an diesen Raketenfreistoß von dem Sportfreund Martinez, der ist jetzt verletzt, hört man aus dem Vogtland, dem Sächsischen. Was denkst du, Chris, erwartet den HFC da morgen?
Also auf jeden Fall nochmal schwerer oder schwierigere Platzverhältnisse, als man das zu Hause hat. Ich gehe jetzt mal von einem 10-Spiel aus. Also du wirst wieder diesen Dosenöffner brauchen, davon gehe ich aus. Ich kann mir auch vorstellen, dass lang 0-0 stehen wird. Ja, wenn du diesen Dosenöffner in der ersten Halbzeit vielleicht nicht hast. Also es wird doch ein Geduldsspiel, aber ja, sie dürfen mich auch gerne einen besseren belehren dann. Also ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, also es wäre schon schön, wenn man da jetzt reinkommt und das Gefühl hat, so die Offensive, die klickt so ein bisschen und man fließt vielleicht, ich will jetzt nicht schon wieder gleich zu viel erwarten, so 2-3 Tore, einfach auch mal so ein Signal jetzt in Richtung dem, was da noch kommt, weil wenn man drauf guckt, Plauen, klar, wir denken nur von Spiel zu viel in guter Sepp Herberger Tradition, das nächste ist immer das Schwerste, aber dann kommt der Erfurt, der direkte Verfolger, dann kommt Altlinike, auswärts auch eine schwere Aufgabe und dann kommt schon das Spiel schlechthin zu Hause gegen Lok. Also es wäre jetzt schon auch gut, wenn man so aus diesem Plauen Spiel rausgeht und hat das Gefühl, ja, das passt, die Vorbereitung hat gut funktioniert, wir haben ein gutes Feeling und legen dann gleich gegen Erfurt nach und dann hat man das Gefühl, man kommt so in Lauf rein, weil ich glaube, es wird sich schnell bis Lok entscheiden, klappt das noch mit dem Aufstieg? Also nicht nur vom Gefühl her, sondern einfach bis dahin muss man auch den Punkterückstand, also man kann ja vielleicht nochmal kurz in Erinnerung rufen, derzeit sind es 9 Punkte, jetzt morgen, das ist ja Nachholspiel, also man könnte auf 6 verkürzen, aber sind immer noch 6 Rückstand dann. Ich sag mal, bis nach dem Lokspiel sollten wir uns da eigentlich im Bereich von vielleicht, was würdest du sagen, Chris, 3-4 Punkte, das wäre schon ganz gut, oder? Bis dahin, so nah sollte man schon ranschmecken dann bis dahin.
Ja, also dann Optimalfall, ja, dass du dann Lok schlägst und dann ja fast sogar gleichziehen kannst. Ja, Zitat Zimmermann, du musst jetzt auf dem Punkt da sein. Und das hat er auch eben diesen Hintergrund mit den beiden Zugängen gesagt. Jetzt alles mobilisieren für den Aufstieg, ja.
Also das kann man auf jeden Fall auch sagen. Da ist auch die Vereinsspitze mitgegangen offensichtlich. Also klar, man hat jetzt das Wintertrainingslager nicht gehabt. Da ist vielleicht auch wieder ein bisschen Summe frei geworden. Aber man hat jetzt nochmal 2 Offensivtransfers getätigt. Also auf dem Kader, rein nominell, gibt es jetzt nichts, was irgendwie als Ausrede herhalten kann, warum der HFC da jetzt nicht zumindest nochmal eine ernsthafte Attacke gegen Lok starten sollte, könnte, weil nominell gibt es meiner Meinung nach keinen besseren Kader in dieser Liga, so wie er jetzt dasteht. Aber er muss es natürlich jetzt auch auf den Platz kriegen, da sind jetzt Trainer und Spieler natürlich gefordert. Das schon gegen Plauen, ja, das ist ein unangenehmes Spiel, glaube ich, das wird jetzt nicht super schön. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, dass da ein 5:0 mit Hackespitze auf ein Platz kommt, weil man hört auch, der soll ziemlich tief sein, hat wohl irgendwie geregnet. Also es wird wahrscheinlich vielleicht ja darauf hinauslaufen, dass wir Eschel gleich schon brauchen als Wucht im Strafraum, weil der Ball dann hoch irgendwie rein muss, weil flach wird's nicht sowas. Das bringt uns zu einer kleinen Übung, die wir uns vorher überlegt haben, weil wir gesagt haben, komm, der Marc Zimmermann, der muss sich so viele Gedanken machen, wir helfen ihm mal ein bisschen. Jetzt haben wir so viele Offensivspieler, wen soll er denn aufstellen? Wir haben uns beide unsere Gedanken gemacht. Und Chris, leg du doch einfach mal los. Wir haben quasi einen Mittelstürmer nach dem gängigen System und 3 dahinter, die irgendwie Vorlagen liefern oder selber Tore schießen. Und jetzt haben wir die 12 zur Auswahl. Nicht ganz, Niedfeld ist noch nicht so weit. Akono heißt, es kann spielen, aber ist wahrscheinlich eher noch keine Startelf-Option. Also sagen wir mal, 10 haben wir zur Auswahl und da suchen wir uns jetzt mal welche aus.
Also wir nominieren ja jetzt nur die Offensiven, ja.
Jawohl.
Ja, genau. Also Fabrice Hartmann würde ich jetzt mal über rechts aufstellen, der war schon gegen Ende der Hinrunde stark, wurde dann nochmal von der Verletzung zurückgeworfen, also ich glaube, wenn der in seinen Rhythmus kommt, dann ist er auf jeden Fall eine starke Bereicherung, dann Kulke, starke Vorbereitung gespielt, Standards, ja, bringt er immer wieder stark. Links habe ich mich jetzt dann doch mal für Jojo Richardson aufgrund seiner Qualität entschieden. Pollard kannst du dann in der zweiten Halbzeit reinwerfen, ohne Bedenken, denke ich mal. Also so würde ich erstmal dann auf links aufstellen und Eschel ja vorne drin, weil bei Rodgen auch noch so ein bisschen Fragezeichen, ja, immer wieder verletzt gewesen, noch nicht so ganz im Rhythmus. Und ja, Eschel, das war ja jetzt erstmal der Plan, auch gegen Dölau, dass man den als Wandspieler hat Und dann wird man sehen, wie das gegen Plauen funktioniert.
Gut, einen Vorschlag haben wir, dann reiche ich nochmal einen ein und dann können wir den rüberschicken zu Marc und gucken, Marc Zimmermann, was er damit macht. Ich habe jetzt nochmal schnell mich umentschieden, weil ich wollte Haaland unbedingt in die Startelf kriegen. Dann habe ich mir jetzt gerade überlegt, dann stelle ich ihn einfach rechts hinten hin. Da muss Hauptmann auf die Bank, so hart ist das Geschäft. Und man muss vielleicht noch erwähnen, Kulke hat ja gegen Döler ein bisschen defensiver gespielt. Da haben wir jetzt schon beim Trainer nachgefragt, das wird jetzt nicht mehr der Fall sein, weil Stierlin da gesetzt ist. Der wurde also einfach nur so ein bisschen geschont. Das heißt, Kulke rücken wir auf die Zehen. Für mich muss er da auch hin, weil in der Vorbereitung war richtig gut. Und das bestätigt er jetzt hoffentlich auch mal. Eschel ist für mich auch klar, dass der jetzt erstmal beginnt und dann ja vielleicht der Roschen wie gegen Dölau auch als Joker mal netzt, wäre ja auch nicht verkehrt. Und dann habe ich jetzt noch zwei Plätze frei und dann nehme ich einfach mal Sead Polat und sage, komm, der war der Unterschiedsspieler gegen bei Zehlendorf, jetzt soll das auch mal beim HFC rein. Wir geben ihm noch die Chance und wir nehmen auch mal Robin Friedrich mit, weil der hat auch in schöner Regelmäßigkeit genetzt in den Vorbereitungsspielen und dann hat er einfach die Form und darf sich mal zeigen und dann ja bringe ich Richardson und Hartmann da noch und Roschen von der Bank. Das klingt auch nicht so verkehrt für einen Auswärtssieg.
Man sieht gleich, da ist eine Fülle an Möglichkeiten da. Also das sieht man ja gleich an unserer kleinen Spielerei.
Schauen wir mal, wer von uns morgen richtiger liegt oder auch überhaupt nicht. Wahrscheinlich überrascht er uns alles und macht alles ganz anders. Wir werden es sehen. MZ überträgt, wie gesagt, 19 Uhr Anpfiff in Plauen. Die Mission Ausstieg geht weiter. Dann war im Winter einiges los, Winterpause. Wir haben ja uns länger nicht mehr, mit Ausnahme der Folge mit Marc Zimmermann, wo es ja aber auch ja, viel um ihn ging und weniger um so andere Themen nicht gehört. Da haben wir jetzt noch eine Sache, die wir noch ein bisschen genauer besprechen wollen. Und zwar haben sich die Vereine Mitte Januar mit dem NOFV, also Nordostdeutschen Fußballverband, da den Verantwortlichen für die Regionalliga getroffen und hatten da einiges vorzutragen, was ihnen nicht gefallen hat. Unter anderem der HFC, aber auch Chemnitz und Lok und Erfurt und also die ganzen großen Namen der Regionalliga haben sich offensiv vorher hingestellt, einen Brief veröffentlicht, dass ihnen einiges gegen den Strich geht, was die Spielansetzung angeht. Zu lange Auswärtsfahrten unter der Woche, zu wenig involviert, die Anstoßzeiten, sie wollen bitte samstags nicht vor 14 Uhr spielen und unter der Woche nicht vor 19 Uhr. Und haben gesagt, NOFV, jetzt macht mal bitte was. Du hast mit dem NOFV gesprochen und kannst jetzt mal sagen, Chris, was war die Antwort des NOFV auf diese Forderung?
Genau, ich habe mit dem Geschäftsführer Till Dahles gesprochen. Du hast jetzt schon das Positionspapier angesprochen. Also da haben die Vereine ja vor allem gefordert, direkte Mitsprache beim Spielplan und ja, dass ihre Interessen eben vor die von TV-Anbietern gestellt werden. Ja, was hat der NOFV jetzt dazu gesagt? Also erstmal, dass die derzeitige Situation denen selber ziemlich gegen den Strich geht. Ja, also sie hätten es gerne auch anders, aber ja, eben dann auch, dass sie da in vielen Abhängigkeiten stehen. Also Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga wird immer zuerst terminiert. Also und dann muss man immer warten, was sagt die Polizei. Also zu diesem Thema hat er erstmal gesagt, ja, er kann jetzt nicht direkt versprechen, dass das viel schneller läuft. Ab der neuen Saison soll es ein neues System der Spielplanterminierung geben. Also dadurch holt man dann vielleicht ein paar Tage raus. Ja, dieses 13-Uhr-14-Thema hat er auch gesagt, gut, 14 Uhr wäre jetzt erstmal nicht das große Problem, das zu verlegen. Da hat er aber auch zu bedenken gegeben, ja, dann musst du das Flutlicht anschalten, das kostet vielen Vereinen Geld. Ja, Spiele unter der Woche, schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, Viktoria Berlin hat zum Beispiel schon 3 Nachholspiele. Wann willst du die sonst nachholen? Also in der Saison gibt es da kaum andere Möglichkeiten, als sie unter der Woche nachzuholen. Also das ist schwierig. Ja, die zwei anderen zentralen Themen waren natürlich dieser direkte Aufstiegsplatz. Da haben die Vereine gesagt, bitte NOV, ja, jetzt bemüht euch da doch nochmal. Das kann so kein Zustand sein. Also alle 3 Jahre hat die Regionalliga Ost derzeit nur einen direkten Aufstiegsplatz und dann rotiert das immer mit dem Norden und Bayern. Gut, da hat der NOFV gesagt, ja, wir hatten vor 2 Jahren diesen Vorschlag, 5 Aufsteiger, 5 Absteiger aus der dritten Liga. Da haben wir hart gekämpft. Ja, aber solange sich keine Mehrheit oder Mitstreiter aus der dritten Liga finden, wird das schwierig.
Ja, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Also das war vorher gar nicht so klar, dass das da auf der Agenda landet. Also das mit diesen Anstoßzeiten war ja als offener Brief sozusagen bekannt. Aber dann ja, stellt sich hin daraus, dass die Vereine eben auch da bei diesem Aufstiegsplatz sich noch was wünschen vom NOFV. Das hat ja inzwischen schon einen ja, ganz schön langen Bart, diese Thematik, weil es ist alles irgendwie sehr verfahren. Die Regionalligisten wollen irgendwie sich nicht, dass die Regionalligen reformiert werden, wodurch es irgendwie halt nicht weniger Regionalligen und damit irgendwie klare Meister als Aufsteiger gibt. die dritte Liga will nicht noch mehr Absteiger, weil sie sagen, wir sind damals schon in Vorleistung getreten mit dem vierten Abstiegsplatz. Und ja, also ich glaube, es ist ein gordischer Knoten, der schwer aufzulösen ist oder zu zerschlagen. Wäre natürlich zu wünschen, weil Relegation irgendwie ist einfach auch Käse. Aber ich tue mir schwer, da zu sehen, dass sich da eine Lösung irgendwie auftut. Auch wenn es natürlich absolut, das sehe ich auch absolut richtig, dass die Vereine das sagen, der NOFV sozusagen, nehmen wir mal einen Begriff aus der Politik, der als Lobbyist sozusagen seiner Vereine auftreten sollte und sich auch dafür einsetzen sollte, dass die einen Aufstiegsplatz kriegen. Aber wie sie sich da durchsetzen, schwierig, weil sie halt auch die Mehrheitsverhältnisse nicht auf ihrer Seite haben. Im Endeffekt ist das Demokratie und da ist der Fußball Osten dann quasi quantitativ im Fußball Deutschland dann zu dünn aufgestellt bei so einem DFB-Bundestag, wo sowas entschieden wird.
Und was eben auch feststeht, die Vereine denken eben eher immer kurzfristig, also da fehlt mir auch die Überzeugung, dass sich da ein Drittligist oder viele Drittligisten finden, um die nötige Mehrheit zu bekommen. Also solange die in der dritten Liga sind, sagen die ja, fünfter Absteiger, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Ja, aber was der Herr Dalitz eben auch gesagt hat, die Vereine waren doch etwas ruhiger, als die Regionalliga Nordost jetzt den direkten Aufstiegsplatz hatte. Und jetzt ist es schön und gut, wenn sie es jetzt wieder auf die Agenda setzen. Aber das muss man eben auch sagen, dass sie in der Zeit eher ruhiger waren.
Ja, letzte Saison hatte die Nordost den Aufstieg. Cottbus hat es dann am Ende gemacht. Mhm. Ohne Relegation. Davor ist der Nordostmeister auch in schöner Regelmäßigkeit immer gescheitert. Diese Saison wird es dann, wenn es der HFC am Ende macht, hoffentlich anders laufen. Ein letztes Thema war da noch das Thema Pyro. Quasi Strafen für die Vereine durch Pyrotechnik, da haben die Vereine gesagt, ja, das bringt alles so irgendwie nichts und wir zahlen immer nur mehr, aber es wird trotzdem weiter gezündelt. Was hat der NOV dazu gesagt?
Nicht viel, also dazu wollte er sich nicht weiter äußern. Ist natürlich ein sehr aufgeladenes Thema, also deshalb gehe ich mal davon aus, dass es dann so gelaufen ist. Es gibt da bestimmte Regelungen, UEFA bis runter in die unteren Ligen. Und ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich da auch jetzt erstmal nichts dran ändert, dass da nicht dran gerüttelt wird.
Soweit vom NOFV. Dann wollen wir jetzt quasi vielleicht so als kleinen Up-to-Date-Bringer für die Halbzeitpause morgen dann im Blauen, wenn man sich noch austauschen will über alles, was den HFC angeht, noch so ein paar kleine Themen und Personalien streifen, die auch im Winterpause irgendwie aufgekommen sind, die wir jetzt nicht groß beleuchten, aber einfach mal kurz in einer Art Schnelldurchlauf, wenn wir wollen, eine neue Kategorie hier bei Chemie kennt keine Liga, der HFC-Schnelldurchlauf durchexerzieren. Und wir fangen mal an mit dem Namen Norbert Schonay. Chris, was gibt's dazu zu sagen?
Ja, genau. Er ist ja Anfang der Hinrunde als Mannschaftsleiter zurückgekehrt, war ja davor in der Aufstiegszeit auch schon viele Jahre, also Mannschaftsleiter Zeugwart, ist eine Ikone beim HFC, aber muss den Posten jetzt leider, wie er selbst auf Facebook verkündet hat, aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Ich habe damals, als er zurückgekehrt ist, mit ihm gesprochen und er meinte, ja, ich mache das mit Herzblut, aber ja, wenn es gesundheitlich nicht mehr geht, dann wird das nicht mehr möglich sein. Das ist jetzt leider der Fall und jetzt teilt man das erstmal, die Aufgabe teilt man erstmal intern auf. Ich hatte mit Patrick Moaya ja vor Dölau mal gesprochen, habe ihn gefragt, hilfst du nochmal aus? Und er sagt, na, den Job, den macht er nicht. Das ist so zeitintensiv schwierig. Also da will man wohl erst zur neuen Saison wieder eine Lösung finden.
Ja, aber tatsächlich ein bisschen schade für Norbert Schonay, wirklich eine absolute HFC-Ikone und dem wünscht man natürlich alles Gute, gesundheitlich vor allem. Dann einen kleinen Namen, das ist wirklich schnell abgehandelt, aber ja, wir haben über Zugänge gesprochen, tut sich denn auch was bei Abgängen? Ich habe ja Vujanic jetzt mal so lose ins Spiel gebracht, ohne irgendwas zu wissen und feststehen zu haben, aber bei Paul Hamella soll es wohl so sein, letztes Jahr noch Kapitän der U19 des HFC, dann hochgezogen mit einem Profivertrag, also so ein bisschen wie beim Stobbe jetzt passiert ist, aber hat es schwer, bei der qualitativ hochwertig besetzten Abwehr auf irgendwie realistische Einsatzzeiten kommen zu können. Soll jetzt, so unser Informationsstand, zum Oberligisten Union Sandersdorf verliehen werden, ist aber bisher noch nicht der Fall. Vorhin war ich beim HFC-Training, da ist er auch noch ganz entspannt über den Parkplatz gelaufen und in die Kabine, also noch ist er da, aber so wie wir hören, soll er zu Union Sandersdorf verliehen werden. Gucken wir mal, wann das passiert. Chris, Darius Wosch, ein bisschen größerer Name als Paul Hamella, noch. Was gibt's zu dem zu sagen?
Im Sommer, halbes Jahr jetzt her, da ist er aus dem Verein ausgetreten. Das hat hohe Wellen geschlagen natürlich, wenn so eine Legende da seine Mitgliedschaft kündigt. Also Hintergrund war ja, der HFC hat das Merchandise wieder in die eigenen Hände genommen hat, verkündet, wir machen jetzt wieder einen eigenen Fanshop. Darius Wosch ist stiller Teilhaber des Wosch-Fanshop. Und ja, da ist ihm das ziemlich gegen den Strich gegangen, dass da, also er hat ein bisschen gesagt, das war irgendwie so, hat er das interpretiert, über Nacht, das hätte man irgendwie vielleicht besser kommunizieren, besser regeln können. Also ja, deswegen ist er damals ausgetreten. Eine wirkliche Annäherung gab es jetzt wirklich, gab es jetzt in der Zeit leider immer noch nicht. Er hat so ja ein bisschen gesagt, ja, wenn ich zu Spielen komme, dann privat. Also da ist immer noch so ein bisschen Abstand da. Aber es gab immerhin eine Weihnachtskarte, also doch was Schönes. Und ja, er wünscht dem HFC natürlich sportlich mal alles Gute. Also HFC oder Lok, die werden es unter sich ausmachen, hat er gesagt.
Da scheint es vielleicht noch nicht aller Bände gekappt, wenn zumindest Weihnachtskarten noch den Besitzer wechseln. Und man muss ja auch sagen, vielleicht das als kleiner Zusatz noch, der neue Fanshop, der ja inzwischen auch öffentlich eröffnet worden ist und am Laufen ist, ist, glaube ich, auch sehr beliebt bei den HFC-Fans und, glaube ich, auch ein Gewinn für den Verein. Dann, Verein ist ein gutes Stichwort, das ist unser letztes kleines Thema noch, weil die Zeit schon wieder voranschreitet. Der Vorstand wird im März neu gewählt, dann ist Mitgliederversammlung bekanntlich, oder ich denke den meisten HFC-Fans bekannt, sind es gerade vier, die den Verein führen, mit Dr. Fox, Jürgen Fox, den Chef der Saale-Sparkasse, als Präsidenten. Ja, die müssen sich jetzt quasi wieder zur Wahl stellen, so ist die Demokratie auch erfreulicherweise in einem Fußballverein. Haben auch gesagt, sie machen es nochmal in der Konstellation, also alle vier stellen sich zur Wiederwahl. Stand jetzt, so unsere MZ-Information, gibt es auch noch keine Gegenkandidaten. Überrascht mich und dich wahrscheinlich auch, Chris, nicht sonderlich, weil ich glaube, wenn jetzt da nicht noch irgendwie ein ganz großer Name auftaucht, gibt es da, glaube ich, keinen, der da wirklich reelle Chancen hätte, weil ich glaube, trotz Abstieg, der irgendwie in deren Verantwortung fällt, sind die ganz gut gelitten und auch nicht zu Unrecht. Haben ja auch einiges angeschoben mit Fanshop und Eröffnung NLZ. Und ja, das Bild der Mannschaft gerade ist auch wieder ein bisschen positiver. Mit Daniel Mayer hat man, glaube ich, auch einen guten Griff gemacht. Das kann man auch sagen. So ein bisschen für das Außenbild des HFC nach dem Chaos mit Minge und Sobotzig und so weiter. Also sie haben jetzt auch so ein bisschen was, was sie quasi ins Feld führen können. Und bei den Finanzen wollen sie auch sich ein bisschen ja wieder einbringen. Ist ja zu hören von 100.000 Gewinn, dieses Jahr abfallen soll, trotz Regionalliga. Also das sind so die Punkte, mit denen sie ins Feld gehen. Und ich denke, das wird dann darauf hinauslaufen, dass sie auch komplett geschlossen wiedergewählt werden. Aber noch ist Möglichkeit, dass sich Kandidaten finden. Bis Anfang Februar ist das Fenster noch auf. Also vielleicht tut sich noch was. Ich gehe aber Stand jetzt nicht davon aus. Ich weiß nicht, Chris, ob du da ein anderes Gefühl für hast. Aber ich glaube, es wird die alte Führung wird auch die neue Führung sein, sehr wahrscheinlich.
Klar, so eine Mitgliederversammlung, da kann es vielleicht auch mal emotionale Wortmeldungen geben. Aber ich sehe das ähnlich, die werden ja wahrscheinlich mit großer Mehrheit wiedergewählt. Du hast die Projekte angesprochen, Daniel Mayer auch, gute Verpflichtung, tolle Verpflichtung. Verwaltungsrat, da könnte es auch ein paar Veränderungen geben. Da läuft die Kandidatur oder dass man sich aufstellen lassen kann auch noch weiter. Also ja, da wird es vielleicht eher ein paar Veränderungen geben.
Da sprechen wir dann im März, würde ich sagen, nochmal drüber, wenn es dann wirklich bevorsteht. Weil wir sind jetzt schon Richtung halbe Stunde und es soll ja auch irgendwie noch möglich sein, das auf dem Weg zur Arbeit oder zwischendurch zu Ende hören zu können. Wie gesagt, Plauen morgen, wenn ihr es am Dienstag hört, heute 19 Uhr, Anstoß, mz.de überträgt. Klickt gerne drauf, wenn ihr Abonnenten seid, gibt es kostenlos, sonst für 5 Euro. Dann Erfurt am Wochenende und dann die Woche drauf, Altglienicke überträgt die MZ schon wieder das Auswärtsspiel. Also man kann sich zu Hause gemütlich machen und den HFC bei der Jagd auf Lok Leipzig mit mz.de verfolgen. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen eben nach diesem Altglienicke-Spiel und vor allem vor Lok Leipzig. Also das wird dann ganz im Zeichen stehen, dieses Kracher-Liga-Gipfels. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit dem HFC und bleibt uns gewogen. Und das war Chemie kennt keine Liga. Bis dann.
Macht's gut.
Chemie kennt keine Liga. Der HFC-Podcast der Mitteldeutschen Zeitung.